Ja, lieber Vater, es ist so, wie wir gesungen haben, das wirkliche Leben bist du und gibst du. Und du weißt, wie dumm wir oft sind und wir suchen an allen möglichen Ecken, auf allen möglichen Wegen, Abwegen, Irrwegen das Leben, meinen es zu haben und verlieren es doch. Und wir danken dir, dass du uns immer wieder neu ausrüstest, dass du uns immer wieder neu ausrichtest, hin zu dir, der wahren Quelle des Lebens, dass du uns Mut machst, dort, wo wir abgewichen sind, umzukehren, zu dir zu kommen. Und wir danken dir, dass das möglich ist. Und wir danken dir, dass du das Leben gibst, gerne gibst, ein Gott voller Gnade und voller Barmherzigkeit. Und so danken wir dir auch für diesen Nachmittag, für die Belehrung aus deinem Wort, dass wir auch offen sind, Hörende sind, solche sind, die nicht das Wort kritisieren, sondern sich unter dein Wort stellen. Und wir danken dir für unseren Bruder. Wir bitten dich, dass du ihn bevollmächtigst, dass du ihm Weisheit und Freimut gibst, dein Wort zu sagen, dass es von dir durch ihn zu uns fließen kann und wir bewegt werden. Nimm du diese Stunde in deine Hand und drück du ihr deinen Stempel auf. Wir brauchen dich, dein Reden, dein Wort. Gepriesen seist du. Amen.
Bevor ich mit dem Epheserbrief, Epheser 2, einsteige, noch ein paar Sätze. Sie haben mich ja jetzt schon mal kennengelernt, ein klein bisschen von der Verkündigung heute Morgen. Ich sage noch ein paar Dinge zu dem, was ich in dem Bergtour, dem ich vorstehe, in Gießen, der Freien Theologischen Hochschule, bis auch vor mehr als 25 Jahren habe ich dort noch Neues Testament gelehrt. Das ist nach wie vor natürlich unersetzlich, wenn man predigt und so, aber so seit 25 Jahren lehre ich praktische Theologie, Predigtlehre, Seelsorgelehre, dann auch Gemeindeaufbau und solche Dinge. Und ich leite die Freie Theologische Hochschule jetzt schon viele Jahre. Ich denke, gerade anknüpfend an das, was der Bruder Wörth sagte, es ist wichtig, dass man heute solche Stätten hat. Es ist auch wichtig, nicht nur für viele Gemeinden, sondern es ist wichtig auch für viele Ausbildungsstätten. Im November treffen sich immer über 30 Bibelschulen zum Beispiel. Da ist es heute so, dass vielleicht die Hälfte der Bibelschullehrer sind Absolventen. Die meisten habe ich selber mit ausbilden dürfen. Und wenn ich dran denke, wie ich selber anfing, Theologie zu studieren 1970, was es da eine Verunsicherung in den Gemeinden, aber auch in der theologischen Ausbildung gab, in der Frage Bibeltreue, das war schon schwierig. Damals ist dann eine Bekenntnisbewegung entstanden. Da sind Ausbildungsstätten auf Hochschulebene entstanden, in der Schweiz und dann in Gießen, die sich einfach diesem enormen Strom historisch-kritischer Theologie entgegenstellten. Und da sind wir heute in einer Situation, wo diese Auseinandersetzung sehr aktiv auch läuft. Und das ist wichtig. Und das braucht auch immer wieder das Gebet. Gerade angesichts dessen, es klang ja eben auch an dem, was Bruder Wörth sagt, der Einfluss der säkularen Umwelt, einer gottlosen Umwelt, die sich das überhaupt nicht vorstellen kann, dass Gott geredet hat, dass es Gottes Wort gibt, dass das wahr sein könnte, was in der Bibel steht, der ist ganz stark. Und ein Riesenproblem ist, dass in vielen Kirchen einfach im Grunde seit Ende des 18. Jahrhunderts eine bibelkritische Ausbildung der Pastoren begonnen hat. Und das wirkt sich halt aus. In dem Ort, wo ich da so eine kleine Gemeinde betreue, meinte vor einiger Zeit, als ich dort neu anfing, ein Pastor, ein Pfarrer dort, wir trafen uns, und da sagt er, mich wundert, Sie schaffen es, so selbstverständlich und mit Überzeugung von der Auferstehung zu reden. Ich war neulich mal bei einer Beerdigung, wo jemand von Ihrer Gemeinde beerdigt wurde. Aber Sie wissen doch vom eigenen Theologiestudium, da wird man in solchem Glauben nicht bestärkt. Und er sagt, ich bin noch am Suchen. Tja, tatsächlich, Generationen von Theologiestudenten sind mit unendlich vielen Fragen in den Kirchen- und Gemeindedienst gegangen. Und ich bin nun dankbar, bin ja jetzt schon viele Jahre seit 1979 in theologischer Ausbildung tätig, dass man so insgesamt im Lauf der Zeit über 1000 Theologiestudenten ausbilden konnte, von denen hoffentlich die meisten auf dem richtigen Weg bleiben. Man kann es ja für keinen garantieren. Es ist immer eine Frage des Glaubensgehorsams. Es ist immer auch ein geistlicher Kampf, sich auseinanderzusetzen. Aber ich bin überzeugt, wenn die Einzelnen das, was sie dann gelernt haben, glauben, tun, dann stellt Gott sich dafür dazu und segnet. Wenn Sie auch gelegentlich mal beten wollen für das, was wir in Gießen tun, an der Freien Theologischen Hochschule, dann ist das für uns eine große Glaubensstärkung. Denn da geht der Kampf schon ganz schön. Seitdem wir Hochschule geworden sind, ist man dann nochmal in einer anderen Liga. Da hat man plötzlich mit Sachen zu tun, mit denen man früher nie zu tun hatte. Ich muss oft ins Ministerium und man hat mit dem höchsten deutschen Wissenschaftsgremium zu tun, dem Wissenschaftsrat. Der schickt einem ab und zu mal entweder das letzte Mal 10, das Mal davor 20 Professoren, Universitätsprofessoren ins Haus, die dann mit uns die Klingen kreuzen und gucken, ob wir da auch alles richtig glauben und richtig machen. Und natürlich sind das große, auch manchmal schwierige Auseinandersetzungen. Aber ich habe da manchmal an den Paulus gedacht, der durfte ja auch vor Königen und Statthaltern das Evangelium bezeugen und das dürfen wir jetzt auf Hochschulebene und ich glaube, der Gemeinde Jesu tut es gut. Also ich habe dort hinten, jetzt sitzt einer drauf, oder? Nicht daneben, irgendwo da hinten, wo der Stuhl war, da gab es diese Prospekte, wenn Sie solche noch mitnehmen wollen. Ich habe hier auch wenn jemand den Rundbrief von Gießen von mir haben möchte, den ich 4-5 Mal im Jahr schreibe, wenn Sie den kostenlos kriegen wollen, müssten Sie nur Ihre Adresse da drauf schreiben. Wir freuen uns über Beter. Wir brauchen das. Es fangen übrigens in dieser Woche 60 junge Leute an, 36 in den Bachelorstudiengang, 24 im Masterstudiengang, die da ein bibeltreues Studium absolvieren. Und jetzt wollen wir uns dem Wort Gottes zuwenden. Wir kommen zu einem Kernabschnitt, im Epheserbrief, wo es jetzt wirklich darum geht, wie aus ehemals geistlich toten Heiden und geistlich toten Menschen, die zwar äußerlich zum Volk Israel gehören, aber nicht mit dem Herzen bei ihrem Gott sind, wie er diese beiden lebendig gemacht hat, durch die Gnade, aufgrund seiner Barmherzigkeit, aufgrund seiner Liebe und sie zusammenfügt zur Gemeinde. Und da steht in Epheser 2 von Vers 11 an, darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Natur aus einst Heiden oder aus den Nationen wart und Unbeschnittene oder die Unbeschnittenheit genannt wurdet von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit, also damals, ohne Christus oder übersetzen wir es noch genauer, ohne den Messias wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, Fremde gegenüber den Bündnissen der Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, oder man kann auch übersetzen, die Trennmauer abgebrochen hat, die dazwischen war, die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan, das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nah waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Randbewohner, Gäste und Fremdlinge, übersetzt Luther, sondern Mitbürger der Heiligen, Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, wo Christus Jesus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also es wird uns nicht ganz gelingen, jedes Detail dieses Textes auszulegen, sonst müssten wir schon noch länger zusammen sein. Aber wir wollen uns mal in diesen so wichtigen Abschnitt, für die Gemeindelehre des Neuen Testaments so wichtigen Abschnitt, stürzen. Paulus erinnert an das, was am Anfang von Kapitel 2 steht, wo von ihr die Rede war, ihr Heiden, ihr war tot, geistlich tot. Wir Juden, die wir zwar von Gott wussten, aber nicht so lebten, wie er das wollte, wir waren geistlich tot. Und jetzt nochmal, denkt daran, dass ihr einst von Natur aus, von eurem Hintergrund her als Heiden, dass ihr zu den Nationen gehörtet, Heiden wart, dass ihr Unbeschnittene genannt wurdet von denen, die am Fleisch beschnitten sind. Paulus beginnt jetzt erst nochmal mit den Heiden, wie er ja auch in 2,1 mit den Heiden begonnen hatte. Heiden, da müssen wir jetzt nicht an irgendwelche Stämme im Amazonasgebiet denken. Gut, das sind auch Heiden. Sondern Heiden oder Nationen, das ist alles, was nicht Israel ist. In der Bibel gibt es diese beiden Sorten von Personengruppen. Es gibt Juden, also das Volk Israel, als das von Gott erwählte Volk Gottes. Und es gibt den Rest der Welt, die Nationen. Und die er hier zuerst mal anspricht, sind eben die, die aus den Nationen kommen, aus den Heiden. Und das, womit sie sozusagen äußerlich gleich identifiziert werden und dann auch so bezeichnet werden, jetzt aus jüdischer Perspektive, Juden, die waren damals das eine Volk, das sich hat beschneiden lassen, also an der Vorhaut des männlichen Gliedes, 2 Millimeter Haut abgeschnitten oder 3, und das war das Bundeszeichen, das war typisch für Israeliten. Die Heiden waren nicht beschnitten. Gut. Heute gibt es auch Heiden, die beschnitten sind, alle Muslime, ja. Aber das war eben jetzt damals das äußere Unterscheidungsmerkmal. Also hier die Juden, da die Völker, hier die Beschnittenen, da die Unbeschnittenen. Aber wichtiger ist, und das wird jetzt deutlich in Vers 12 folgende, was hat denn jetzt geistlich, mal abgesehen von diesem Stückchen Haut, was hat denn jetzt geistlich diese Heiden gekennzeichnet? Man kann es sich an 5 Fingern abzählen. Paulus nennt 5 Merkmale derer, die zu den Nationen gehörten. Ihr wart damals, als sie noch nicht gläubig waren, ohne den Messias, ohne Christus. Ja, das Wort Christus, Christos, ist ja von, das auf Griechisch heißt das, kommt das von Chrio, salben, ja, also ohne den Gesalbten. Und im Hebräischen, da heißt das Mashiach, und das Wort heißt auch der Gesalbte. Ja, also Christus und Messias, das eine ist sozusagen auf Griechisch, das andere auf Hebräisch, aber das Gleiche. Ich habe jetzt hier an der Stelle vorhin, wie ich die Verse gelesen habe, einfach mal mit Messias übersetzt, weil wir denken ja alle, Christus, das ist dann gleich einfach heute klar, das ist universal, Jesus, da in dem Ort, wo ich im Dorf, da meine kleine Gemeinde noch mich um die kümmere, deren gerade neu gebaute Kirche heißt Christuskirche, und alle im Dorf kennen jetzt seit der Einweihung vor einem halben Jahr die Christuskirche. Also wenn wir jetzt übersetzen, ihr wart, als ihr noch Heiden wart, ohne den Messias, dann wird noch deutlicher, sie hatten nicht die Hoffnung, die Israel hatte. Dass nämlich Gott in diese Welt, die verloren geht, wo Menschen einfach seit dem Sündenfall sich von Gott entfernen, nicht nach Gott fragen, nicht gemäß Gott leben, also Grenzüberschreitung, Zielverfehlung hatten wir heute Morgen, dass Gott in diese Welt eine Verheißung hineingepflanzt hat, dass es einmal den Heilbringer geben wird, durch den alles anders wird. Nicht? Das kommt ja in vielfältiger Hinsicht. Schon im Alten Testament, da steht nicht jedes Mal das Wort Messias. Da gibt es ganz unterschiedliche Ausdrucksweisen. Da gibt es schon mal die Verheißung, dass da einer der Nachkommen dieses ersten Menschenpaares, dass er der Verheißene ist, den die Schlange, der Versucher, einmal in die Ferse stechen wird, aber der ihr den Kopf zertreten wird. Da fängt das schon an in 1. Mose 3. Oder dann in 1. Mose 48 schon dieser Hinweis, dass ein Stern aus Jakob aufgehen wird. Auf den werden die Völker hoffen. Und das geht durch die Verheißungen in den Psalmen, Psalm 110, Psalm 2, Jesaja 6, Jesaja 9 und. Viele Bezeichnungen werden gebraucht. In Daniel 9, Vers 25 und 26, da ist auch mal ausdrücklich von dem Gesalbten die Rede, der da auftreten wird in der Prophetie von den Jahrwochen. In Israel hat man dann diese Bezeichnung der Messias sozusagen als den Hoffnungsbegriff für all diese Verheißungen von dem Heilbringer, der mal kommen wird, genommen, hat ihn gekannt, hat auf ihn gehofft. Und man merkt ja, wenn man so die ersten Kapitel in den Evangelien liest, zum Beispiel im Lukas-Evangelium, da gibt es Leute, wie die alte Hanna oder den Simeon, die hofften auf den Messias, dass der Messias kommt. Typisch in Israel. Heiden, hier bei uns und so, die alten Germanen, keine Ahnung von dem Messias. Ihr wart ohne Messias. Heiden wussten nicht von dem Heilbringer, den Gott senden würde. Und, ich hatte ja gesagt, man kann sich an fünf Fingern abzählen, nehmen wir das zweite, sie waren ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels. Heiden gehörten nicht zu Israel, so kann man es erstmal ganz einfach sagen. Also mit viel Anstrengung konnte ein Heide Proselyt werden, dann gehörte er zum Bürgerrecht oder zur Bürgerschaft Israels. Das war aber gar nicht so einfach, Proselyt zu werden. Also als ich mal eben vor Jahrzehnten Judentumskunde studierte, ich habe meine Doktorarbeit geschrieben über die Frühgeschichte der jüdischen Schriftgelehrten, Ben Sira als Schriftgelehrter heißt das dicke Buch, da ist mir dann auch so beim Lesen der Schriften, der Schriftgelehrten, der jüdischen Quellen aufgefallen, mal so ein Abschnitt, da wird eigentlich das Hohelied ausgelegt. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein, der unter irgendwas weidet. Ja, also kennen vielleicht den Vers aus dem Hohenlied. Und das wird dann von den Rabbinern ausgelegt. Mein Geliebter, das ist Gott, der Gott Israels. Mein Geliebter ist mein, also und ich, das ist dann das Volk Israel, ja. Und ich bin sein und so. Und dann wird das näher ausgelegt von den Rabbinern, also dieses Wort da im Hohen Lied. Und dann wird gesagt, hier wird's klar. Gott gehört nur uns und wir sind die Einzigen, die zu Gott gehören. Ja, aber was ist, wenn sich einer als Proselyt uns anschließen will? Der sagt, ich würde gerne auch zu Israel gehören, ich möchte Proselyt werden. Dann weist ihn ab, sagt, nein, du bist Heide, wir wollen dich nicht haben. Und dann kommt er wieder und dann sagt ihm, wir haben Gesetze und dann sollen sie mal richtig auf die 612 biblischen Gesetze hinweisen und all die anderen Gesetze, die es noch gab, dann bei den Rabbinern, die die biblischen Gesetze auslegten. Wir sollen dir sagen, wenn du alle diese Gesetze halten willst und dich darauf verpflichtest, dann darfst du dich uns, dem Volk Israel, anschließen und wird wieder weggeschickt. Und wenn er dann wiederkommt und sagt, ja, ich will diese Gesetze halten, ich will Proselyt werden, dann sollt ihr ihm das Messer zeigen und sollt sagen, Freund, wir schneiden dir die Haut ab. Willst du das wirklich? Weg, kannst wiederkommen. Und wenn er dann wiederkommt, dann wird er beschnitten und hinterher dann Proselytentaufe und dann darf er zu uns gehören. Jetzt stellen wir uns mal bei uns so eine Evangelisation in der Gemeinde vor. Die Leute kommen, wir würden gerne zu euch gehören und wir sagen hier, 600 plus Gebote sind erstmal zu halten. Und wenn er schließlich wiederkommt, nachdem er weggeschickt wurde, ja, du wirst erstmal beschnitten. Und wenn er dann wiederkommt, okay. Da merkt man, Israel war kein missionarisches Volk. Es gab zwar auch in Israel Leute in der Diaspora, die anziehend waren. Da war ja rundherum der Vielgötterglaube und Israel glaubt an einen Gott, das war durchaus attraktiv damals, aber man hat immer eher gebremst. Mag auch Leute gegeben haben, die sich freuten, wenn sie jemand nach Gott sagte, ich hatte ja nur zitiert mal aus dieser einen rabbinischen Schrift. Aber sie waren ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels. Noch ein kleiner Hinweis. Paulus schreibt den Epheserbrief ja in der Gefangenschaft. Entweder noch aus Caesarea oder in Rom. Aber auf jeden Fall hat diese Gefangenschaft da in Caesarea begonnen und dann wurde er nach Rom verbracht und war da und schreibt in dieser Gefangenschaft den Epheserbrief und den Kolosserbrief und den Philemonbrief und so. Das Interessante ist, dass in Caesarea Philippi es genau zu der Zeit von dem Statthalter Felix, so berichtet uns Josephus, eine Riesenauseinandersetzung gab, wo dann die Römer einschreiten mussten. Und da ging es ums Bürgerrecht. Caesarea am Meer, das ist ja nicht Caesarea Philippi, hatte ich vorhin Caesarea Philippi gesagt?
Caesarea Maritima.
Ja. Also Caesarea am Meer, Caesarea Maritima. Das ist ja erst gegründet worden durch Herodes den Großen, war also eine jüdische Gründung. Die Römer hatten da jetzt ihren Palast und Hafen und so. Aber dadurch, dass es eine jüdische Gründung war, gab es zur Zeit von dem Prokurator Felix einen großen Streit, ob denn nicht Juden auch Bürgerrecht in Caesarea haben dürfen. Und Josephus schildert das. Vielleicht hat das Paulus ja auch noch so ein bisschen im Hinterkopf, als er jetzt den Epheserbrief schreibt und sagt, ihr Heiden hattet kein Bürgerrecht. Und das gab dann halt immer wieder großen Streit. Ähnlich gab es einen Streit in Alexandria um das Bürgerrecht. Ja. Also, ihr hattet den Messias nicht, ihr hattet nicht das Bürgerrecht Israels, ihr wart Fremde gegenüber den Bündnissen der Verheißung. Bündnisse der Verheißung, das ist jetzt in so einem Heilszusammenhang vor allem der Abrahamsbund, der ja Verheißungen vor allem hatte, und der neue Bund. Tja, aber bevor sie Jesus kennenlernten, bevor sie durch den Glauben Anteil bekamen an diesen Bündnissen, hatten sie halt diese Bündnisse, wo Gott sich verbündet mit Menschen und ihnen Verheißungen gibt. Das hatten sie nicht. Übrigens vom Mosebund werden wir gleich lesen. Das kommt ja gleich in ein paar Versen, wo es dann in Vers 15 um das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen geht. Da ist dann weniger der Verheißungsbund im Blickfeld, sondern mehr der Gesetzesbund vom Sinai. Aber da kommen wir gleich drauf. Also die Verheißungsbündnisse, durch die ihr richtig Hoffnung hättet haben können. Abraham, in dir sollen gesegnet werden alle Völker. Tja, aber ohne dass sie den Glauben Abrahams hatten, von dem Paulus auch schreibt im Galaterbrief oder im Römerbrief, sind sie eben noch außerhalb dieser Bündnisse der Verheißung. Und erst recht außerhalb des neuen Bundes, von dem Jesus ja sagt, als er das Abendmahl einsetzt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut oder bedeutet den neuen Bund in meinem Blut. Also der neue Bund, der wird dann gestiftet durch das Opfer Jesu am Kreuz, auf das der Kelch beim Abendmahl hinweist. Also Heiden hatten mit diesem neuen Bund auch noch nichts zu tun. So, das ist das Dritte. Ohne Messias, kein Bürgerrecht am Volk Gottes Israel, die Verheißungsbündnisse, denen sind sie noch entfremdet. Sie hatten deswegen keine Hoffnung, wenn ihnen Gottes Verheißungen, also wo Gott mit Menschen in einen Bund treten will, nicht gelten, dann ist der verlorene Sünder oder der Sünder, der sich von Gott entfernt hat, ohne Hoffnung. Ihr wart ohne Hoffnung in der Welt. Hoffnungslose Menschen. Und fünftens, ihr wart ohne Gott in der Welt. Ohne Gott. Also die Heiden hatten jetzt keinen Mangel an Göttern. Die hatten sogar in praktisch jeder Religion viele. Aber sie hatten nicht Gott. Es ist nicht die biblische Sicht der Dinge, dass in allen Religionen sich Gott zeigt. Das ist eine moderne Idee. Die Bibel würde unterscheiden zwischen den Götzen und Gott. Und insofern waren die Heiden mit ihren vielen Göttern hier bei uns in Germanien mit ihrem, wie hießen die alle, Wotan und Odin, Thor und ich weiß nicht was, Freya, die mögen alle möglichen Götzen gehabt haben, aber keine Ahnung von Gott, ohne Gott. Diese fünf Sachen fehlen ihnen. Das war die Situation. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden. Fern von Gott, fern von der Hoffnung, fern von Gottes Bündnissen, fern von dem Gottesvolk Israel, fern von dem verheißenen Heilbringer, dem Messias. Aber jetzt durch den Messias Jesus, da wo sie durch Gottes Gnade, das war ja das, was wir heute Morgen hatten, gerettet werden durch Jesus, da werden sie, die ferne waren, nahe gebracht. Denn er ist unser Friede. Und jetzt in diesen folgenden Abschnitten, da wird jetzt deutlich, wie durch diese Rettung der Menschen in Christus das große Versöhnungswerk der Gemeinde entsteht. Das hat versöhnende Dimensionen, sowohl horizontal zwischen Juden und Heiden, wie auch vertikal zwischen Gott und Mensch. Das kommt alles zusammen. Jetzt. Und jetzt geht es nicht mehr nur um Individuen, um Einzelne, als wäre das Heil nur eine Sache für den Einzelnen. Da denkt die Bibel anders. Also als Kind habe ich schon gelegentlich das Gebet gesprochen, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. In gewisser Hinsicht hat Gott das ja später erhört. Es war einfach so ein Kindergebet, das einem beigebracht worden war in unserer Familie. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Aber Gott hat es schon umfassender erhört. Nämlich nicht in diesem Sinn, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Als würden wir sozusagen allein auf die Himmelsspur gesetzt. In dem Moment, wo wir durch Jesus gerettet werden, fügt er uns in seine Gemeinde ein. Sind wir mit Millionen Brüdern und Schwestern unterwegs auf dem Weg zum Himmel? Nicht nur, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Also das ist wichtig. Und deswegen muss man da auch immer wieder sehen, dass die Bibel gemeindebezogen denkt. Also nicht nur ich und mein Fernseher, an dem ich Bibel-TV sehe oder irgend so. Ja. Weil die anderen Christen, die sind alle so schrecklich, dass man mit keinem Christen irgendeine Gemeinschaft haben kann. Ich bin nicht alleine auf dem Weg zum Himmel, wenn ich gerettet werde. So wenig wie der Paulus alleine unterwegs war. Wir gehören, ob wir es wollen oder nicht, zu dem großen Versöhnungswerk der Gemeinde Jesu. Mit Gott versöhnt und mit anderen. So, das wollen wir uns mal gerade im Einzelnen etwas anschauen. Diese beiden Dimensionen werden jetzt nämlich mehrfach immer wieder betont. Also die eine Dimension nach oben, Versöhnung mit Gott und Versöhnung miteinander. Also, er ist unser Friede. Ist ja schon interessant, bis eben hat Paulus noch davon gesprochen, ihr wart Heiden. Und jetzt sagt er uns, ne? Sozusagen, ihr ehemaligen Heiden, ihr gehört mit uns zusammen. Das sage ich, jüdischer Apostel Paulus. Ihr gehört mit mir zusammen, wir gehören zusammen. Er ist unser Frieden. Er ist nicht nur euer Friede. Er ist nicht nur mein Friede. Er ist unser Friede, der nämlich aus beiden eins gemacht hat. Aus geretteten Juden, aus geretteten Heiden. Das war ja in dem Abschnitt von heute Morgen beschrieben, ja, wie Juden und Heiden gerettet werden. Und er macht nun aus diesen beiden eins. Hier kommt jetzt eben die Gemeinde in das Blickfeld. Das ist übrigens, aber das habt ihr ja gestern schon behandelt, gestern Abend nehme ich an, ab Ende Kapitel 1 ist die Gemeinde im Blick. Ne? Ende Kapitel 1, wo es dann heißt, ihm, Christus, hat er alles unter seine Füße getan, auch die Mächte und so, und hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Also so kommt plötzlich zum ersten Mal das Stichwort Gemeinde hier vor. Und ab da geht es dann um Gemeinde. Wie ist denn diese Gemeinde zustande gekommen? Deren Haupt, dieser mächtige, über alle Mächte erhöhte Christus ist. Wie ist diese Gemeinde zustande gekommen, die sein Leib ist, nämlich die Fülle all dessen, der alles in allen erfüllt? Ja, da war ja nun schon mit dem tollen Vers die Gemeinde ins Blickfeld gekommen. Und jetzt beschreibt Paulus, wie diese Gemeinde, die in den letzten zwei Versen von Kapitel 1 zustande kam, genannt wurde, wie die zustande kommt. Er macht aus beiden geretteten Juden, durch den Glauben an Christus geretteten Heiden, eines. Er bringt sie zusammen. Jetzt ist das für uns eine ziemlich theoretische Aussage. Für die meisten heute ist klar, Gemeinde Jesu, jetzt nenne ich einfach mal den Begriff Kirche Jesu Christi, das sind sowieso Heiden, Leute aus den Völkern. Wann findet man mal in unseren Gemeinden einen an Jesus glaubenden Juden? Das ist schon seltener, gibt es auch, aber ist doch sehr selten, ist die Ausnahme. Damals war es umgekehrt. Die Urgemeinde bestand aus zu Jesus bekehrten, an Jesus gläubigen Juden und jetzt kamen Heiden dazu. Also, das soll man im Blick behalten. Tatsächlich, unsere Geschwister, die messianischen Juden, die gehören mit uns zusammen in der Gemeinde Jesu Christi. Und das ist mir auch sehr wichtig. Ich freue mich über jeden von denen, den ich dann immer wieder mal sehe. Auch wenn man in Israel ist oder auch hier in Deutschland gibt es inzwischen eine ganze Reihe. Und das ist etwas Schönes. Aus beiden ist eins gemacht. Und er hat den Zaun oder die Trennmauer abgebrochen, die dazwischen war, nämlich die Feindschaft. So, jetzt wird es interessant. Die Trennmauer. Nachdem Paulus zuerst mal das Grundsätzliche sagt, gerettete Juden, geretteten Heiden sind im Frieden in Christus vereint, spricht er jetzt mehr bildlich von einer Trennmauer. Da könnte jetzt mehreres gemeint sein. Ich gehe erstmal auf einen Aspekt ein und gleich, wenn es dann um die Gebote und Satzungen geht, noch auf das andere. Im Tempel in Jerusalem gab es eine Trennmauer, die viel Ärger verursacht hat. Bei dieser Trennmauer, von der auch Josephus berichtet und schreibt, ich habe es hier in meinem Kommentar geschrieben, ich will es gerade mal versuchen zu zitieren, aus Josephus, na, werden wir gleich haben, hier, da schreibt Josephus, dass da also eine Trennmauer war, Vorhof der Heiden, trennt sie ab vom Vorhof der Frauen und Vorhof der Israeliten, erst recht dann vom Vorhof der, Vorhof der Priester und vom Heiligtum aller Heiligsten. Und an dieser Mauer, die den Vorhof der Heiden trennt von dem Vorhof der Frauen und dem Vorhof der Israeliten, da sind Tafeln angebracht. Und 1871 und 1936 findet man zwei solche Tafeln bei Ausgrabungen auf dem Tempelberg. Und da steht dann drauf, Zitat, dass kein Fremder eintrete innerhalb der Schranke und Einfriedung des Heiligtums, Ausrufezeichen. Wer ergriffen wird, ist für den Tod, der darauf folgt, selbst verantwortlich. Übrigens, dieses Schild mit seiner Inschrift ist heute in Istanbul in einem Museum zu sehen. Und jetzt stellen wir uns mal so Leute vor, wie vielleicht diesen Kämmerer aus Äthiopien, der sich da auf eine enorm weite Reise macht nach Jerusalem, um Gott zu begegnen. Und dann kommt er an, muss noch 1000 Meter hoch die Berge, bis er da in Jerusalem oben ankommt, sieht den tollen Tempel, freut sich jetzt dort in Gottes Tempel zu gehen. Und das Nächste, was ihm passiert, ist, kaum ist sozusagen das Foyer da durchschritten, der Vorhof der Heiden, dann steht er vor dieser Mauer. Und bei jedem Durchlass steht diese Tafel, dass du ja hier nicht eintretest. Wenn einer von euch Heiden hier jetzt noch einen Schritt weiter geht, muss er sich nicht wundern, wenn wir ihn umbringen. Übrigens, unmittelbar bevor Paulus dann gefangen wird, wo seine Gefangenschaft in Caesarea und an Rom beginnt, was war gewesen? Man glaubte im Tempel, dass er einen Heiden mit in den Tempel genommen hätte. Nicht? Als Paulus und der Trophimus da in den Tempel gingen und dann wollen sie ihn lynchen. Die Römer greifen dann ein und retten ihn. So ging das. Also stellt man sich vor, da will jemand einfach in die Gegenwart Gottes gehen und dann so eine Trennmauer. Da entsteht schon Ärger. Und eben bei den Juden auch, wenn sie denken, da ist irgendeiner, der ein Heide ist, hinter diese Trennmauer gegangen, dann entsteht Hass und man will ihn umbringen. Ich denke, dass Paulus anknüpft an dieser Sache. Zwischen Heiden und Juden, da war mal eine Trennmauer und das war eine Mauer der Feindschaft. Aber diese Feindschaft, die gilt jetzt nicht mehr. In Christus sind wir zusammengebracht, sind Brüder und Schwestern. Und wir wissen, wie Paulus sich für diese Sache engagiert hat. Als der Petrus mal wegrücken will, als so ein paar gesetzestreue Judenchristen aus Jerusalem kamen, will er mit seinen heidnischen Geschwistern nicht mehr am Tisch sitzen. Da sagt Paulus, du verleugnest Jesus, wenn du das so tust. Wir gehören mit unseren heidnischen Brüdern und Schwestern zusammen an einen Tisch. Wir sind in einem Leib verbunden. Es gibt nicht mehr diese Trennmauern, die Feindschaft verursachen. Und das andere ist dies, dass er dann, nachdem er dieses Bild von dieser Mauer, von dieser Trennmauer verwendet, dann spricht er nochmal, er hat abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, um aus den beiden einen neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu machen. Das ist jetzt heilsgeschichtlich ein ganz schwieriger Punkt, nur kurz. Wie ist das denn mit dem Gesetz? Wenn Paulus jetzt hier von dem Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen spricht, also indem er da jetzt ausdrücklich auf diesen Teil der fünf Bücher Mose eingeht, der aus Geboten und Satzungen besteht, dann wird er wohl den Mosebund meinen. Das Gesetz des Mose mit seinen, so haben es die Juden gezählt, 612 Geboten und Verboten. Und Paulus sagt, in Christus steht das nicht mehr zwischen uns. Steht weder zwischen euch und Gott, noch zwischen uns Juden und euch Heiden. Wenn wir an Jesus glauben, steht das nicht mehr dazwischen. Dieses Gesetz, das noch ein bisschen anders ist als die Bündnisse der Verheißung, der Abrahamsbund und der neue Bund, das war eben weniger ein Bündnis der Verheißung, sondern das war ein Bündnis der Bedingungen. Wollt ihr euch auf das Gesetz verpflichten? Ja, sagt Israel am Sinai. Aber dann müsst ihr es auch halten. Und wenn ihr eins übertretet, dann seid ihr bundesbrüchig. Und dann gibt's Fluch und Segen und ich weiß nicht was, ja? Der Mosebund ist kein Bündnis der Verheißung im Unterschied zum Abrahamsbund und zum neuen Bund. Im Abrahamsbund, da legt Gott sich fest. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen in 1. Mose 12 oder 1. Mose 17? Der Verheißungsbund an Abraham, der sagt nicht, wenn du, wenn du, wenn du, dann. Sondern da steht immer, ich will dich segnen, ich will dich zum großen Volk machen, ich will dir ein Land geben, ich will, ja, so. Das ist ein Bündnis der Verheißung. Und es ist ja interessant dann in 1. Mose 15, als dieser Bund geschlossen wird, da ist eine typische Bundesschlusszeremonie, das haben Sie vielleicht schon mal gehört, wenn in der Antike, also im alten Orient, ein Bündnis geschlossen wurde, zum Beispiel zwischen zwei Völkern, zwei Fürsten kamen zusammen, um einen Bund zu schließen, dann hat man erstmal ein Tier geschlachtet, hat es in der Mitte durchgeteilt, hat die zwei Tierhälften rechts und links gelegt und dann mussten die beiden Könige oder Fürsten oder so zwischen den Tierhälften durchgehen und jeder musste sagen, wenn ich mich nicht an meinen Bund mit dir halte, dann soll es mir gehen wie diesem geteilten Tier. 1. Mose 15 wird ja geschildert, wie das Tier geopfert, geteilt wird. Und dann ganz interessant, bei dem Bundesschluss, ein seltsamer Bundesschluss, dann fällt Abraham in Tiefschlaf. Und dann fährt eine Fackel alleine da zwischendurch, zwischen den Tierhälften. Der Abrahamsbund ist kein Bund auf gegenseitige Verpflichtung, sozusagen, dass er nur gilt, wenn Israel auch alles hält. Sonst wäre Israel heute längst nicht mehr Gottes Volk. Israel hätte bis heute kein Land mehr, in das es hätte zurückkehren können. Ja, all das würde nicht gelten, weil Israel hat Gottes Bündnisse seinerseits immer und immer wieder mit Füßen getreten. Aber der Abrahamsbund, das ist ein sogenannter Geschenkbund. Da fährt Gott alleine zwischen den Tierhälften durch, in diesem Symbol der Fackel. Und Gott verpflichtet sich, ich werde dich segnen. Ich werde durch dich die Völker segnen. Ich werde dir das Land geben. Ich werde dich zu einem Volk machen. Ihr geht nicht unter. Und nur weil Gott einseitig sich auf diesen Bund der Verheißung verpflichtet hat, gilt das alles bis heute. Ganz anders der Mosebund. Das ist ein Bund, da wird sich gegenseitig verpflichtet. Wollt ihr? Ja, sagen sie, wir wollen. Und dann stehen sie mit all den Segensverheißungen, aber auch mit der Fluchandrohung vor dem Bund. Paulus wird später mal sagen, in Galater 3 und 4, ein ganz wichtiger heilsgeschichtlicher Abschnitt, der Mosebund, dieser Gesetzesbund, der war eigentlich dafür da, um den Leuten klarzumachen, wie sündig sie sind. Reichlich Gebote hat Gott gegeben, an denen er ihren Gehorsam prüft. Und das Volk Israel sündigt und sündigt und sündigt und versagt. Und Paulus sagt, das Ziel des Gesetzes Mose, das ist, dass Christus kommt und für all diese Sünden stirbt. Christus ist dann aber auch das Gesetzesende. Dann steht nicht mehr, und jetzt strengt euch an, haltet 612 Gebote. Also während, Paulus sagt ja in Galater 3, wenn 430 Jahre nach dem Verheißungsbund ein zusätzlicher Bund geht, kann er das, was ursprünglich war, nicht aufheben. Der Abrahamsbund wird weiterhin gelten. Und wozu ist der Gesetzesbund gekommen? Er ist zwischen hineingekommen, damit die Sünde offenbar werde. Ja? Und jetzt sagt Paulus, in der christlichen Gemeinde ist dieser Gesetzesbund weggenommen. Das ist übrigens mit ein Grund, warum wir zum Beispiel unsere Gottesdienste nicht am Schabbat halten, sondern am Sonntag. Wir könnten sie auch, wenn ich in Israel leben würde, würde ich am Sabbat, wenn ich hier lebe, mache ich es am Tag der Auferstehung, am Sonntag. Vielleicht, wenn ich in der arabischen Welt leben würde, würden wir unseren Gottesdienst am Freitag haben, weil freier Tag ist.
Ja,
aber die haben halt das Heilsgeschichtliche nicht verstanden. Nicht? Das ist das Problem, weil sie tun so, als wären wir noch auf den Gesetzesbund verpflichtet und dann müssten wir uns den Samstag halten. Der war ja nur ganz ernst genommen. Aber Paulus sagt, Römer 14, der eine hält besondere Tage, für den anderen ist jeder Tag gleich geeignet, Tag der Feier des auferstandenen und gegenwärtigen Herrn zu sein. Genauso wie jeder Ort gleichermaßen geeignet ist. Wir müssen nicht mehr streiten, ob Gott auf dem Gerizim, der Berg der Segenssprüche, meinen die Samariter, oder auch in Jerusalem angebetet wird. Jesus sagt, Johannes 4, auf den Ort kommt es nicht an, dass man Gott im Geist und in der Wahrheit anbetet. Darauf kommt es an. Also das ist jetzt nur, ich hoffe, ich stifte nicht zu viel Verwirrung, aber der Gesetzesbund hat eine andere Qualität als der Abrahamsbund. Der Abrahamsbund gilt als einseitig von Gott gegebener Bund durchweg. Übrigens ist nicht nur meine Meinung. Ich lese uns mal Martin Luther vor, habe ich in meinem Kommentar zitiert. 1526 schreibt Martin Luther die kleine Schrift, warum Christen sich in Mosen sollen schicken. Wie sich Christen in Mosen sollen schicken, also wie sich Christen zu dem Gesetz Moses verhalten sollen. Jetzt Originalton Martin Luther gegenüber den Schwärmern. Das Gesetz geht die Juden an, welches uns fortan nicht bindet. Denn das Gesetz ist allein dem Volk Israel gegeben und Israel hat es angenommen für sich und seine Nachkommen. Die Heiden sind hier ausgeschlossen. Man muss also den Rottengeistern das Maul stopfen, die da sagen, also spricht Moses, da steht's im Mose geschrieben und dergleichen. So sprich du, Mose geht uns nicht an. Wenn ich Mosen annehme in einem Gebot, so muss ich den ganzen Mose annehmen. Also würde daraus folgen, wenn ich Mose zum Meister und Gesetzgeber annehme, so müsste ich mich lassen beschneiden, die Kleider waschen nach jüdischer Weise und also essen und trinken, mich kleiden und solches Wesen alles halten, wie den Juden im Gesetz geboten ist. Also sollen wir Mosen nicht halten noch annehmen. Die Heiden sind dem Mose nicht schuldig, gehorsam zu sein. Moses ist der Juden Sachsenspiegel. Das Sachsenspiegel war ja so ein mittelalterliches Gesetzeskorpus. Das ist ja ganz interessant. Übrigens, Luther fährt dann auch fort, dass das Gesetz Mose trotzdem Gottes Wort ist und wie gehen wir als Christen damit um? Wir sehen darin die Verheißung auf Christus. Wir sehen darin etwas von Gottes Heiligkeit. Aber bevor wir etwas tun, was da im Gesetz Mose für Juden verordnet ist, gucken wir immer erstmal, was sagt das Neue Testament zu diesem Thema. Also das heißt, wir wenden Gesetze aus dem Mose-Gesetz immer auf dem Umweg über das Neue Testament an. Ja? Und dann kann es sein, dass bei manchen Gesetzen, die im Gesetz Mose stehen, das Neue Testament genau das Gleiche will. Zum Beispiel 9 der 10 Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen. Das steht im Gesetz des Mose, das steht an x Stellen im Neuen Testament. Viele so Sachen. Also wir könnten wirklich, ich könnte das mal zeigen, 9 der 10 Gebote sind ganz klar. Nur bei dem einen, du sollst den Schabbat halten, Schmar HaShabbat im Hebräischen, da sagt das Neue Testament, das seid ihr nicht verpflichtet zu tun. Macht euch keine Sorgen, Kolosser 2, im Blick auf Festtage, Neumonde und Sabbate. Das wäre so im Gesetz Mose nie gestanden. Warum? Weil Gott souverän ist, auch dann mal das Gleiche zu verfügen und für eine andere heilsgeschichtliche Epoche etwas anderes zu verfügen. Genauso wie Gott es freistand, zur Zeit Abrahams zu sagen, ist völlig in Ordnung, wenn der Hausvater neben seinem Zelt ein Altar baut und opfert und dann unter dem Gesetz des Mose sagt, ab jetzt gilt nicht mehr eigenen Altar und selber opfern und so, sondern nur noch im Tempel oder Stiftshütte und nur noch durch den Priester und nur so und so. Und im Neuen Testament sagt er, ihr braucht überhaupt keine Tiere mehr opfern. Das eine Opfer durch Jesus ist schon geschehen. Die ganze Bibel ist Gottes Wort. Alles, was in der Bibel steht, ist nützlich zur Lehre. Aber wenn ich alttestamentliche Gesetze habe, dann muss ich immer erst mal gucken, was sagt zu genau diesem Thema das Neue Testament. Und in diesem Buch, das vorhin genannt wurde, Evangelikales Schriftverständnis, da habe ich dann so ein Kapitel über evangelikale Hermeneutik, da zitiere ich dann eine Laura Schlesinger, eine amerikanische Radiojournalistin, die angeschrieben wird, sie ist Jüdin, angeschrieben wird von jemandem, der den Glauben lächerlich machen will und sagt, ja, im Alten Testament ist doch noch dies und jenes, was wir alles essen dürfen und nicht gesagt, sollen wir das heute alles noch machen? Im Alten Testament ist gesagt, ich darf zwar niemand aus dem jüdischen Volk zu Sklaven nehmen, aber von den Nachbarvölkern darf ich, liebe Frau Schlesinger, können Sie mir erklären, darf ich als Amerikaner Kanadier zu Sklaven machen oder nur Mexikaner? Und so versucht das lächerlich zu machen. Würde die Frau Schlesinger heilsgeschichtlich gedacht haben, hätte sie gesagt, ja, Gott hat im Alten Testament über 600 Gebote und Verbote Israel gegeben, aber bevor wir die jetzt heute anwenden, gucken wir immer erstmal, was hat Gott denn für seine neutestamentliche Gemeinde verordnet. Also, das Gesetz mit seinen Geboten und so weiter ist erstmal abgetan in Christus, erfüllt in Christus, würde Paulus in Römer 10 sagen. Und er hat nun einen neuen Menschen geschaffen. Jetzt sind wir da am Ende von Vers 15. Was ist denn das? Der neue Mensch. Das ist der Leib Christi. Das ist ja jetzt hier in diesem Zusammenhang nicht individuell gesehen. Auch jeder von uns selber ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Das gilt im Blick auf den Einzelnen. Aber im Blick auf Gottes Volk, Israel und jetzt Gemeinde, gilt der neue Mensch. Das ist diese Körperschaft. Ausgeretteten Juden, ausgeretteten Heiden, wo Christus das Haupt ist. Ja? Das wird er ja am Ende von, also in Epheser 4 auch sagen, dass dieser Leib Christi verbunden ist durch Bänder und Gelenke und so weiter und unterschiedliche Glieder hat. Also dieser neue Mensch, der Leib Christi, der wird aus geretteten Juden, geretteten Heiden geschaffen und da herrscht Friede. Übrigens, während Paulus hier in diesem heilsgeschichtlichen Brief Epheser vor allem mit Juden und Heiden befasst ist, wird er in anderen Briefen, zum Beispiel im Galaterbrief, dem Korintherbrief, auch noch deutlich machen, auch andere Unterscheidungen werden in Christus relativiert. Wir können nicht eine Gemeinde für Gebildete machen und für Ungebildete, also sozusagen für Griechen und Barbaren, ja? Korintherbrief. Es geht nicht, dass wir eine Gemeinde für Herren und eine Gemeinde für Sklaven machen. Diese Unterschiede, die müssen überwunden werden in Christus. Unabhängig vom Bildungsstand gehören gerettete Menschen gemeinsam in die Gemeinde. Unabhängig vom Geldbeutel gehören gerettete Menschen gemeinsam in Gemeinde. Und das war natürlich eine Riesenzumutung damals. Man stelle sich mal eine Gemeinde vor, wo der gerettete, durch Jesus gerettete Sklave in dieser Gemeinde ist und nehme an, er wird Ältester der Gemeinde. Und sein Herr sitzt da irgendwo in der letzten oder vorletzten Reihe und sein Ältester ist ein Sklave. Das ist die neue Wirklichkeit des Volkes Gottes. Das war unglaublich, wie sich da was verändert hat. Ein richtiger Jude hätte wegen seinem koscheren Leben, seiner Kischrut, sich natürlich nicht mit einem Heiden an einen Tisch gesetzt, um sich nicht zu verunreinigen. In Christus sitzen die zusammen, nebeneinander, in der Gemeinde des Herrn und trinken aus einem Kelch. Also übrigens deswegen scheint es mir keine gute Idee, wenn man in den letzten 20, 25 Jahren als tolle Idee immer wieder beworben hat, dass Zielgruppengemeinden besonders gut funktionieren. Ja? Also sucht euch eine, baut eine Gemeinde, die fragt, was hat denn hier meine Zielgruppe, die wir im Blick haben für einen Musikgeschmack? Wie kleiden die sich? Wollen die einen Pastor mit Krawatte oder eher mit Hawaii-Hemd? Ja, wollen die lieber Orgel oder lieber Jazz? Und dann macht die alles in der Gemeinde nur auf diese Zielgruppe bezogen und ihr werdet sehen, dann kommen die Leute zusammen. Dann gibt es dann Jugendgemeinden und alles Mögliche. Und rundherum in 50 Kilometern Entfernung, Umkreis, verlieren die anderen Gemeinden ihre jungen Leute. Es funktioniert. Wie ist es aber neutestamentlich? Es gibt Zielgruppenevangelisation. 1. Korinther 9, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche. Den Heiden kann ich nicht zumuten, dass der Heide akzeptiert, der reiche Heide mit einem armen Schlucker da zusammenzusitzen. Dann macht man halt Evangelisation im Hilton Hotel für Geschäftsleute. Das ist biblisch völlig in Ordnung. Man macht Evangelisation vielleicht in Karlsruhe unter Leuten, die in Drogenmilieus sind und kommt da nicht im Nadelstreifenanzug. Das ist Zielgruppenevangelisation, völlig biblisch. Den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche. Aber nehmen wir an, die werden gerettet, diese Leute, durch das Evangelium. Was passiert dann? Das große Wunder, dass diese unterschiedlichen Leute im Leib Christi vereint sind. Und dass sie einmal im Himmel, wenn sie da ankommen, aus allen Völkern und Sprachen und Nationen und so weiter, aus allen Zeitaltern auch noch, zusammen das Lamm Gottes anbeten. Tja, die Gemeinde Jesu, die kann dieser Welt etwas demonstrieren, was Einheit bedeutet über soziale Unterschiede, über kulturelle Unterschiede, über viele andere Unterschiede hinweg. Also es ist wichtig, dass wir das vor Augen haben, denn es will dann erst noch gelebt werden. Aber nehmen wir das als ein großes Ideal mit und freuen uns über unsere Brüder und Schwestern, auch wenn die dann manchmal ein bisschen anders sind, als wir selber uns das vorstellen. Wir müssen Richtung Ende kommen. Wir merken in dem Text, da steckt ganz viel drin. Aber wir merken auch, ich will mal diesen Gedanken zunächst betonen, es ist nicht nur eine Versöhnung miteinander, Juden und Heiden, sondern auch mit Gott, ne? 16. Und die beiden dann versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Also immer wieder dies, das hatten wir ja vorher schon, versöhnt mit Gott, versöhnt miteinander, versöhnt miteinander, versöhnt mit Gott. Das ist die Wirklichkeit der Gemeinde Jesu Christi, dieses große Friedensangebot Gottes. Lass uns noch ein paar Sätze zu diesen letzten Dingen sagen. Ich steige einfach mal ein in Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Zuerst gehört es zu den Kennzeichen des Heiden, sie gehörten nicht dazu, ausgeschlossen. Jetzt nicht mehr Fremde. Nicht das Wort, was hier gebraucht ist, diese Fremden, das sind die, die sozusagen Ausländer waren in einer Stadt und sich da nie akzeptiert fühlten. Im Volk Gottes seid ihr, ihr ehemaligen Heiden, die ihr jetzt an Jesus glaubt, voll zu Hause. Habt da Bürgerrecht. Ihr seid nicht die Beisassen oder Randbewohner, die außerhalb der Stadtmauern wohnen müssen. Ihr seid voll drin im Volk Gottes. Und ihr seid Gottes Hausgenossen. Vorher hieß es ohne Gott in der Welt. Ohne Gott in der Welt. Jetzt Gottes Hausgenossen. Man ist nicht nur beieinander zu Hause, sondern man ist bei Gott zu Hause. Gottes Hausgenossen. Wir gehören zur Familie Gottes. Das ist typisch Gemeinde. Und da türmt sich jetzt ein Bild aufs andere. Ja? Erstmal Familie Gottes, Gottes Hausgenossen. Dann erbaut auf dem Grund der Gemeinde. Eben war man noch sozusagen die Familie im Haus Gottes. Jetzt ist man plötzlich Baustein. Man wird auf das Fundament aufgebaut, verbaut, eingebaut als Stein, das Bild von den lebendigen Steinen. Ihr seid erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, wo Christus Jesus der Eckstein ist. Jetzt wird erstmal deutlich in diesem zweiten Bild, wir stehen auf einem Fundament als Gemeinde. Und dieses Fundament besteht aus dem, was die Apostel und Propheten offenbaren durften und wo Christus maßgebend ist. Nicht der Eckstein, der gibt ja so die Richtung vor, wohin das Fundament sich erstreckt. Christus ist maßgeblich und diejenigen, die seine maßgebliche Botschaft gebracht haben, waren die Apostel und Propheten. Ein kleiner Hinweis, Apostel und Propheten, da steht ja nicht auf dem Grund der Propheten und Apostel. Es ist vermutlich so, ich will es gleich noch begründen, dass hier nicht die alttestamentlichen Propheten im Blick sind, sondern die Träger der Offenbarung des neuen Bundes. Apostel und Propheten, deswegen so rum. Ja? Erst die Apostel, dann die Propheten. Es war ja nicht jeder, der eine Schrift des Neuen Testaments geschrieben hat, ein Apostel. Die meisten schon, aber Lukas war zum Beispiel kein. Aber es sind trotzdem prophetische Schriften. Dass hier im Epheserbrief sozusagen die Träger der neutestamentlichen Offenbarung gemeint sind, das geht dann spätestens aus Kapitel 3 hervor. Also ich denke, mein Nachredner wird das morgen sagen, aber weil ich es nicht genau weiß, weise ich nur mal schon darauf hin, wo Paulus dann sagt, dass das Geheimnis Christi, das Geheimnis der Gemeinde, Vers 3, dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgetan, wie es aber jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Also es geht da nicht um Offenbarung in früheren Heilszeiten, sondern dem Paulus geht es jetzt hier im Epheserbrief um die Offenbarung, die jetzt offenbart worden ist und die früher verborgen war. Die Botschaft vom Geheimnis der Gemeinde ist nicht schon im Alten Testament offenbart worden, aber jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten, die also neutestamentlich hier verstanden sind, offenbart. Klammer auf. Und deswegen ist es theologisch auch nicht so eine ganz schlaue Idee, wenn man dann zu Kapitel 4 kommt, wo dann steht, dass Christus als sein Charisma, als seine Gabe der Gemeinde Apostel, Propheten, Hirten und Lehrer, Evangelisten, Hirten und Lehrer gegeben hat. Wenn man da heute oft fehlgeleitet vom fünffältigen Dienst spricht. Sondern da muss man erst mal sehen, nach Epheser 2, Vers 20, unser Vers, ja, ist da jetzt nicht, was weiß ich, der Helge Stadelmann, weil er einen überörtlichen Dienst hat und für die Gemeinde Jesu in diesem Land vielleicht ein paar Impulse gegeben hat. Helge Stadelmann ist ein Apostel. Ja. Und dann brauchen wir noch ein paar Propheten in der Gemeinde. Es gibt auch Gemeindeprophetie, das ist ohne Frage. Aber das, was Paulus hier meint, ist dies, auch Epheser 4, zunächst mal hat Gott oder Christus seiner Gemeinde diejenigen gegeben, die die Offenbarung des neuen Bundes gebracht haben, Apostel und Propheten. Die haben das Geheimnis der Gemeinde, das Geheimnis, das vorher verschwiegen war, offenbart. Und was haben die Evangelisten getan? Sie haben es zu den Leuten gebracht. Die haben diese Botschaft des neuen Bundes als frohe Botschaft weitergesagt. Was entsteht dann? Gemeinde Jesu. Und in der Gemeinde gibt Jesus dann Hirten und Lehrer, dass sie diese Gemeinde auf dem Grund der Apostel und Propheten weiden und leiten. Ja? Also so ist das eigentlich ganz einfach. Das muss man heilsgeschichtlich sehen. Die einen haben die Aufgabe gehabt, die grundlegende Offenbarung zu geben. Und dann braucht man übrigens auch keinen Propheten Mohammed, der dann irgendwann im 7. Jahrhundert kommt und sagt, und jetzt habe ich nochmal nach dem, was den Israeliten gegeben worden ist und was den Christen gegeben ist, nochmal neue Offenbarung. Die Gemeinde Jesu wird auferbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten. Das Fundament legt man nur einmal. Und bis Jesus wiederkommt, baut sich die Gemeinde auf diesem Grund auf, der Apostel und Propheten. Also ihr merkt, selbst an solchen kleinen Dingen, da kann man grundlegende Dinge lernen. Und so entsteht Gemeinde Jesu, wächst wie ein Bau, ein heiliger Tempel in dem Herrn. Durch ihn werden wir auferbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Gott wohnt mitten in seiner Gemeinde. Die Heiden, die vorher an einer Trennmauer endeten und sagten, kein Schritt weiter, du darfst jetzt nicht in den Tempel, in Gottes Gegenwart, die erleben jetzt in der Gemeinde Jesu, Gott wohnt in unserer Mitte. Wir sind seine Familie und er wohnt in unserer Mitte. Das ist Gemeinde. Mit Gott versöhnte und miteinander versöhnte Menschen. Ein geistlicher Bau, der wächst, bis Jesus wiederkommt, auf dem Grund der Apostel und Propheten. Und diese Botschaft wird dann in Kapitel 3 vertieft. Aber wenn man das mal begriffen hat, dann weiß man, was Gemeinde Jesu ist.